Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hi Michael, grüße dich zum aktuellen QM-Talk.
Hi Michael, schön dich wieder zu sehen.
Ja, freue mich. Wie geht's dir?
Gut soweit. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe bald Urlaub. Oh. Und insofern freue ich mich auf das, was kommt.
Sehr schön. Machst du Urlaub in den Sommerferien? Bist du gebunden an Schulferien? Also das ist ja so der Klassiker, die einen machen in den Schulferien und die anderen gehen aus den Schulferien raus. Und bei mir ist so typisch, ich versuche immer aus den Schulferien rauszugehen. Ich kämpfe dann um meinen Liegeplatz mit den Rentnern, die dann nach den Schulferien üblicherweise dann in den Urlaub fahren. Sorry. Aber ja, nee, Spaß beiseite. Also üblicherweise versuche ich einfach aus den Ferien rauszugehen.
Das versuche ich eigentlich auch. Das Problem ist nur, meine Partnerin unterrichtet auch Musik. Okay. Und ihre Musikschülerinnen und Schüler, die richten sich halt auch nach den Ferienzeiten, weil die Musiklehrer üblicherweise das genauso machen.
Ja, dann bist und du
von
dann
daher bist du da drüber drin. Bin ich ein bisschen dran gebunden. Aber okay. Um jetzt mal die clevere Überleitung zu machen von Urlaub zu unserem Thema, was wir heute besprechen wollen, damit wir nicht wieder gnadenlos überziehen. Was haben für dich ein QM-System und Familienurlaub gemeinsam?
Eine anständige Planung.
Richtig.
Sehr cool.
Perfekt, dass du da so gerade so gut eingestiegen bist. Das habe ich ja nämlich mir gehofft. Weil es sind beides Sachen, die in der Regel mit einer gewissen Portion Chaos ablaufen, aber mit ordentlicher Planung doch ein bisschen einfacher und verdaulicher sein können.
Genau.
Ja, insofern,
genau so darum soll es gehen. Kapitel 6, ja. Wir haben die letzten Folgen uns durch die Kapitel davor gearbeitet und haben uns die Sachen angeguckt. Wir werden uns heute das Kapitel 6 angucken in dieser Folge. Hier sagt gleich erwähnt, wir steigen heute nicht tiefer in das Risikomanagement ein, weil wir keine 5-Stunden-Folge machen wollen. Wir haben den Podcast mit der Folge 18 aufgenommen. Da haben wir uns einen ganzen Podcast nur um das Thema Risiko und Chancen unterhalten und haben das besprochen. Jeder, der da einen Deep Dive haben will, sehr gerne in die Folge 18 mal reinhören. Da geht es echt ins Eingemachte von der Tiefe her. Ansonsten, wir werden es heute oberflächlich anreißen. Ich bin sehr sicher, wir kommen nicht dran vorbei. Aber den Deep Dive sei jetzt schon gesagt, bitte einmal Folge 18.
Genau, und dann am besten nachhören, entweder über die Website oder halt auf den Streaming-Plattformen. Das ist auch noch alles verfügbar.
Ja. Ja, und mit Risiken und beziehungsweise, wenn wir uns das 6er angucken, dann ist der 6-1er ja auch genau der Punkt, wo gerade schon wir darüber gesprochen haben. Ja, dann im 6-1er geht es halt einfach um den Umgang mit Risiken und Chancen. Was der Unterschied ist zwischen einem Risiko und einer Chance, wie gesagt, Folge 18. Und ja, ansonsten, es ist ein Risikomanagement, oder?
Ja, im Endeffekt. In der ISO 9001, es ist die simpelste Form von Risikomanagement. Mein Gott, mir fehlen die Worte. Und das bei unserem Lieblingsthema. Du kriegst ja nicht vorgeschrieben, dass du ein Risikomanagementsystem einführen musst oder krasse, komplexe Methoden nutzen musst. Aber im Endeffekt sagt die Norm dir hier, du musst dich halt mit dem Thema beschäftigen. Du musst dir angucken, was könnte schiefgehen, was könnte besonders gut laufen und das einfach abschätzen und, ganz wichtiger Punkt, mit einer angemessenen Portion behandeln. Also nicht Overkill und gucken, wo muss meine Aufmerksamkeit hin. Ja. Und was für mich immer so ein wichtiger Punkt ist, ist das so ein bisschen das Thema Ziele, weil das kommt ja auch jetzt im Folgekapitel so ein bisschen hinten dran, dass es halt ein zielgerichtetes Risikomanagement ist. Ich ziehe da ja immer gern so ein bisschen diese 31.000 Risikonorm an, die das halt Risiko als Auswirkung von Unsicherheit auf Ziele definiert. Und das ist für mich eigentlich ein sehr schönes Ding, weil das sind positive und negative Unsicherheiten, sage ich mal, die sich auf die Ziele auswirken. Und damit hast du auch Risiken und Chancen, weil im Endeffekt, du hast ein neues Produkt, das du einführst, damit kann viel gut gehen, da kann aber auch verdammt viel in die Hose gehen.
Ja.
Und im Endeffekt musst du beide Seiten beleuchten. Das ist für mich so ein bisschen der Kern der Geschichte.
Was für mich wichtig ist, ist das Thema, wenn wir von anderen Normen kommen, kommen aus der Medizintechnik 14971, kommen aus der 27001 mit der 27005, kommen aus TISAX mit dem VDA, beziehungsweise ja, mit den VDA-Whitepapern, kommen über den BSI-Grundschutz mit dem 203er. Das ist auch alles Risikomanagement, nur das hat mit dem Risikomanagement, was du 9001 fordert, sehr, sehr wenig zu tun. Ja. Nämlich, um es platt auszudrücken, alles das, was ich gerade aufgezählt habe, ist zwar möglich, kann man tun, ist aber der absolute Overkill für ein reines 9001-Unternehmen. Das heißt, diese Stringenz und diese Sachen, die ich da habe mit 5x5-Matrixen, 4x4, 6x6, Auswirkungswahrscheinlichkeit, Risiko vor der Maßnahme, nach der Maßnahme, Risikobehandlung, dieses ganze typische Risikomanagement-Thema, kann man sich sicherlich in der 9001 dran orientieren, kann was machen, aber das ist nicht das, was die Norm fordert im Sinne von, das muss ich vorzeigen können, um ein Audit zu bestehen und ich muss das die Komplexität haben, wie das andere Normen fordern. Sondern, wie du so schön gesagt hast, die 9000 fordert den Umgang damit und wie ich damit umgehe, ist relativ offen gehalten. Es wird auf die 31.000 referenziert und auch die 31.000 für alle, die die Norm nicht haben, die 31.000 ist nicht vergleichbar mit einer 14971, also mit einem Risikomanagement für Medizinprodukte und auch nicht vergleichbar mit dem BSI 203, sondern die 31.000 ist auch relativ allgemein gehalten und hält Risikomanagement sehr offen. Kontext beziehungsweise unterm Strich beschäftige ich mit den Dingern, mach dir Gedanken, was deine Risiken sind und was halt auch wichtig ist, mach dir Gedanken, wie du mit den Risiken umgehst. Akzeptierst du sie? Reduzierst du sie? Schießt du Maßnahmen gegen die ganze Sache? Und da ist halt das Wichtigste, wie du gesagt hast, kenne deine Risiken. Mach dir deine Risiken bewusst und kenne deine Risiken. Das wäre für mich auch als 9001 oder wir haben ja jetzt schon mal ein paar Mal gesagt, losgelöst von vollkommen der Norm. Jeder Chef sollte, jeder Unternehmer sollte ein ureigenes Interesse haben, zu wissen, welche Risiken in seinem Unternehmen bestehen. Also was passieren kann oder was eintreten muss, damit was passiert. Und das ist Risikomanagement in 9001.
Ja, da würde ich, glaube ich, auch noch mit ein paar Sachen anschließen, weil du die 31.000 Grad erwähnt hast. Ich finde auch, die ist ein schöner Einstieg. Also wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigen will, das sind auch nur eine Handvoll Seiten, wo man da durchgehen muss. Die ist auch nicht so endlos teuer. Finde ich, darf man gerne mal lesen, ist ein guter Einstieg. Das Einzige, was man wissen muss, die 31.000 ist so in der deutschen Version nicht zertifizierbar, sondern das ist halt eine Norm, die man erfüllen kann. Ich habe gesehen, es gibt online zwar welche, die das in so einer Art anbieten, da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist dann ein eigener Zertifizierungsstandard auf Basis dieser Norm oder so.
Ja.
Ich weiß aber zum Beispiel, in Österreich gibt es eine ÖNORM-Variante davon, die tatsächlich zertifizierbar ist.
Ja, welches Unternehmen will sich schon nach 31.000 zertifizieren lassen? Also das würde mich interessieren, wer da.
Würde für mich auch keinen Sinn machen.
Ich wollte gerade sagen, für mich ist es ein Arbeitspapier und ein Workpaper, ja, wonach ich mich
orientieren kann. Exakt. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es keine Zertifizierungsnorm ist. Also die kann man sich freiwillig angucken und es ist eine schöne Orientierung, ein ganz guter Einstieg. Und viel wichtiger fand ich auch das, was du vorne dran gesagt hast. Was hier in der 9001 gefordert ist, kannst du mit einem regulierten Bereich nicht vergleichen, weil selbst wenn ich in den GXP-Bereich auch gucke oder Medizintechnik-Bereich oder selbst den 27001, die ja auch ein Risikomanagementsystem fordert, da ist Risikomanagement halt eine Compliance-Forderung und eine Eingangshürde, eine harte. Wenn du es nicht hast, kannst du es nicht machen, kriegst du kein Zertifikat oder kannst du dein Produkt nicht verkaufen. Und da muss man wirklich ganz klar unterscheiden, wo so ein bisschen die Ziele sind und wie das auch abläuft. Wenn ich unter 9001 Risikomanagementsystem hätte, dann geht es ja meistens um Schäden oder Sachen, die schief gehen können. Wenn ich Schäden habe, dann beziffere ich die meistens in Euros.
Ja.
Und wenn ich in Medizintechnik unterwegs bin und es geht hier um Produktsicherheit, dann rede ich nicht mehr über Euros, die sind vollkommen egal, weil die bewegen sich dann von jenseits von Gut und Böse, sondern hier geht es um Menschenleben, Patientensicherheit und das Wohlbefinden von Menschen. Und da reden wir über andere Auswirkungen und da reden wir auch über eine andere, sage ich mal, Gefährdungsphase. Also da geht es nicht darum, ob mein Business Liquiditätsprobleme hat, sondern da geht es wirklich um Schaden an Menschen. Und ja, das muss man so ein bisschen unterscheiden, wo dann das Ziel ist und wie ich meinen risikobasierten Ansatz fahre. Deswegen reite ich immer so ein bisschen auf diesem Zielding rum, ja, dass ich sage, überlegt euch genau, was ihr damit machen wollt, weil Risikomanagement kostet Ressourcen, das kostet Zeit und wir müssen es dorthin bringen, wo es sinnvoll ist.
Wo es sinnvoll
ist. Und was ist der Fokus von unserem System?
Genau, und auch das nochmal, um es klar zu machen, wenn irgendeiner sagt, boah, Risikomanagement, was mache ich denn? Fängt an und googelt und findet irgendwann, ich reite gerne auf dem Beispiel drauf rum, weil ich es schon ein paar Mal gesehen habe, und sucht dann irgendwann und findet beim BSI den 203, ja, Umgang mit Elementargefährdungen, und sehe dann Risikomatrix und sehe dann hinten unten noch ein paar 40 Gefährdungen und sage, hier bin ich, hey, jetzt habe ich endlich was ich nehmen kann. Das ist nicht das, was die 9001 will, und das ist am Ziel vorbei. Die 9001 will, ich gucke mir mein Unternehmen von oben an und überlege, was muss denn schiefgehen, damit ich nicht mehr lieferfähig bin? Was muss denn passieren, damit meine Produktionsanlage nicht mehr funktioniert? Klassisch Stromausfall, klassisch Internet fällt aus, Mitarbeiter werden krank, Kunden springen ab, ich habe nur wenig große Kunden, das heißt, ich habe mein Risiko, dass, wenn ein Großkunde abspringt, ich einen großen finanziellen Verlust habe, den ich nicht richtig sauber kompensieren kann. Also hier geht's ganz klassisch um Unternehmensrisiken, damit ich steuern kann, als Unternehmer mein Unternehmen steuern kann und kann sagen, hier muss ich mal ein Schräubchen ansetzen, da vielleicht nochmal einen anderen LTE-Router in die Technikseite reingehen, da vielleicht nochmal gucken, dass wir nochmal breiter aufgestellt sind mit den Kunden, da nochmal ein neues Produkt mit in Entwicklung mit dabei, da ist eine Maschine, die ist seit 10 Jahren Vollgas und auf Strom, da sind schon Ersatzteile abgekündigt, wäre vielleicht intelligent, sich mal Gedanken über Nachfolger zu machen. Hier geht es also wirklich um ganz klassische Themen, die das Unternehmen betreffen. Macht ja die 27001 auch und die BSI auch, ist auch ein Unternehmenskontext, aber wesentlich fokussierter auf Informationssicherheit und auf andere Themen und eben nicht auf das globale Unternehmen an sich erstmal.
Ja, das hast du eigentlich sehr schön gesagt, weil es muss aufs Alltagsgeschäft fokussiert sein.
Genau.
Natürlich musst du links und rechts von dir gucken, was passiert. Ja. Also vielleicht willst du auch mal mitbekommen, was mit Trendthemen wie KI oder so gerade passiert und das für dich vielleicht auch mal einschätzen, aber dein Fokus muss auf jeden Fall das Alltagsgeschäft sein. Und da spielt es halt, wie du gesagt hast, eine Rolle. Habe ich zum Beispiel noch andere Lieferanten oder habe ich Klumpenrisiko? Bin ich abhängig von einem oder so? Und das ist weniger relevant. Ich sitze hier im Saarland. Ist Erdbeben wirklich ein relevantes Risiko, womit ich mich 3 Tage beschäftigen muss?
Genau.
Das kann ich mit aufnehmen.
Das Risiko von Erdbeben und Spionage bei mir im Unternehmen und das Abhören mit irgendwelchen, genau das.
Ja. Genau, und das muss ich mir halt überlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Steuerberater hier um die Ecke bin, dann brauche ich mich mit solchen Themen wie Erdbeben etc. vielleicht nicht auseinanderzusetzen. Das kann ich auch in 5 Minuten über eine Versicherung abregeln, wenn ich dafür wirklich Bedenken habe. Aber ich brauche keinen, sag ich mal, oder ich muss keine FMEA-Analyse über 300 Seiten machen, dazu mit 1000.
Genau.
Risikoabschätzungs.
Das ist auch Ebenen. So ein Klassiker. Der, ja, der Meinung ist, Risikomanagement ist nur Risikomanagement ist only FMEA. Also alles, was nicht FMEA ist, ist kein richtiges Risikomanagement. Nein, nicht, wenn wir in der 9001 unterwegs sind.
Ja, bei dem Thema müssen wir jetzt vorsichtig sein, weil ich glaube, FMEA, da könnten wir viel zu tief einsteigen. Ich sage dazu eigentlich auch nur, wer nicht in der Automobilindustrie unterwegs ist oder sich hochgradig mit Produktrisiken beschäftigt, selbst dann, braucht man in der Regel keine volle FMEA. Man kann das meistens auch ein bisschen simpler machen. Und man darf die Sachen anpassen. Außerhalb der Automobilindustrie darf man damit spielen. Man darf es ein bisschen einfacher machen. Das ist mir immer wichtig, das zu sagen, weil das vergisst man so leicht.
Innerhalb der Automotive gibt es auch noch eingeschränkte Spielvarianten.
Aber man muss nicht 1:1 das Konzept, sage ich mal, durchziehen um jeden Preis für Kleinigkeiten. Genau. Sondern da gibt es simplere Varianten. Aber steig mal
jetzt. Bevor wir da jetzt reingehen, tu mir einen Gefallen, lass uns den Sprung direkt rüber tun in den 6-2er. Machen
ist,
wir
nämlich einen harten Cut
im Risikomanagement. Und der 6-2er spricht von Qualitätsziel. Und wir sind im 6er Kapitel. Die Planung, wie ich die erreichen kann. Klassiker, oder? Total easy, total einfach. Qualitätsziele, weiß jeder sofort, was gemeint ist.
Ja, nee, auf gar keinen
nein.
Fall.
Leider nein.
Das Kapitel liest sich einfach, aber ich sehe in Kundenprojekten sehr oft, dass genau da viele Probleme sind. Dass, sage ich mal, gute Qualitätsziele aufzustellen einerseits ein Problem ist. Was brauche ich da so ein bisschen? Wie sieht ein gutes Qualitätsziel aus? Können wir gleich vielleicht noch drauf einsteigen, so ein bisschen das Thema smarte Ziele. Und wie viele brauche ich da eigentlich? Ich habe letzthin nämlich auch irgendwas gesehen, wo jemand gesagt hat, man braucht mindestens 3 Qualitätsziele oder KPIs für jeden Prozess.
Ja.
Also das ist auch nicht richtig so, es steht nirgendwo in der Norm, sondern klar, Prozesse müssen messbar sein, aber ich brauche nicht eine fest definierte Anzahl. Das steht nirgendwo in der Norm drin. Da steht auch nicht, wie viel Qualitätsziele ich haben muss. Da steht halt nur drin, ja, ich brauche mindestens 1.
Das ist was Wichtiges. Deswegen nimm dir den 6-2-1er und guck ihn dir Wort für Wort an. Ich glaube, wir machen auch mal einen Podcast über Lesen der Norm. Die Organisation muss Qualitätsziele für relevante Funktionen, Ebenen und Prozesse festlegen. Da steht nicht, die Organisation muss Qualitätsziele für Funktionen, Ebenen und Prozesse festlegen, sondern für relevante.
Ja, sehr gut.
Da, genau da ist das Thema gesetzt. Und das ist wieder das ist wieder das Thema, dass wer entscheidet über die Relevanz? Ich als Unternehmen. Ich muss wissen, was für mich wichtig ist. Und ich muss selbst wissen, was brauche ich, um mein Unternehmen zu steuern? Wie kann ich das ermitteln? Wenn ich Bock habe, übers Risikomanagement. Indem ich mir nämlich angucke, welche meine Prozesse sind denn kritisch, hinter welchen Prozessen sind Risiken dahinter? Oh, es wäre schon schön, die würden funktionieren. Wie gucke ich, dass sie funktionieren? Es wäre doch cool, ich würde mein Ziel dafür auflegen und würde gucken, dass es klappt. Also auch da wieder den Punkt, nicht jeder Prozess, das ist so ein Klassiker, nicht jeder Prozess braucht zwangsläufig ein Ziel, beziehungsweise kommen wir auch gleich zu, du musst nicht jeden Prozess mit dem KPI steuern, sondern relevant.
Gut, dass du es nochmal ein bisschen genauer definiert hast, weil das ist genau das, was wir eben im Risikomanagement gesagt haben, dass du einen Fokus haben musst. Du musst wissen, was ist relevant und was ist wichtig und wo brauche ich vielleicht halt auch diese Messbarkeit an der Stelle.
Ja.
Deswegen auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Ja, ansonsten, klar, ich muss überlegen, was habe ich denn an Zielen, wie du gesagt hast, wo muss ich Ziele entwickeln, wo muss ich welche aufschreiben? Die gucke ich mir auch regelmäßig an, Stichwort Management Review, oder überwache die regelmäßig über meine KPIs. Und ich muss natürlich gucken, dass es den Leuten bekannt ist und ich das Ganze überwache und ein bisschen anpasse. Schön ist natürlich auch, wenn man es aufschreibt, ist irgendwo ja auch dokumentierte Information.
Ja. Jetzt hast du schon ein paar Mal KPI in den Mund genommen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal hier über Qualitätsziele gesprochen. Ich finde wichtig, oder ich stelle jetzt mal eine These auf und du darfst mich gerne crashen. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge. So behandle ich das auch tatsächlich im Leben. Also bei meinen Mandanten und bei mir selbst auch. Ich habe, wobei ein KPI kann ein Ziel sein. Ein Ziel ist aber kein KPI. Wo will ich hin? Und zwar sage ich, ich habe Ziele, die ich fortlaufend überwachen will. Ich will regelmäßig gucken, wie etwas aussieht, wie etwas bei mir funktioniert, möchte über diese regelmäßige Aussage einen Wert haben und möchte mir dann über den Wert einen Trend ableiten können. Ich werde besser über die Jahre, ich werde schlechter über die Jahre, meine Qualität bleibt gleich. So ein typisches Ding, Anzahl der Reklamationen. Wie viele Reklamationen habe ich gefahren in 23, 24, 25? Wie viele verkaufte Geräte habe ich gehabt, um mir da irgendwo so einen Indikator reinzusetzen? Das sind für mich klassische KPIs. Darüber messe ich die Leistungsfähigkeit von meinem Unternehmen, von meinem Prozess über die Dauer. Ich möchte dauerhaft wissen, wie cool mein Unternehmen ist, wie gut ich funktioniere. Dafür definiere ich mir saubere KPIs für die relevanten Prozesse, für das, was ich will. Und das sind meine Ziele. Da lege ich Ziele dahinter. Ich sage, ich hätte gern maximal 5% Ausschuss, maximal 3% Mitarbeiterfluktuation, maximal was weiß ich. Ein Ziel als Ziel, was ich nicht als KPI erreiche, ist für mich eher was Einmaliges. Ich möchte als Ziel von meinem Unternehmen ist, ich möchte jetzt noch eine neue Managementnorm einführen. Ich möchte einen neuen Arbeitsbereich einführen. Ich möchte wegen mir mein Autos auf E-Flotte umstellen. Also Ziele, die qualitätsrelevant sind, die bei mir auch mit, sag mal, Einklang Kuhpolitik, also das geht sich auf, die haben einen Kontext zum Unternehmen, die will ich aber nur einmal erreichen. Die gebe ich mir und sage, 2025 möchte ich gerne eine 27001 Zertifizierung erhalten. Ist das für mich ein Qualitätsziel, was ich erreichen will? Das messe ich aber nicht über ein KPI, weil ich das will ich einmal erreichen, dann mache ich einen Haken dahinter und das ist gut. So sehe ich es, oder? Wie ist das für dich? Wie siehst du es bei deinen Kunden?
dem kann ich eigentlich überhaupt nicht widersprechen, sondern mich nur anschließen. Da gibt es leider relativ wenig Diskussionspunkte an der Stelle, weil für mich ist es genauso. Qualitätsziele sind das, was ich mir in der Regel ja auch jährlich immer wieder aufstelle. Ich meine, Qualitätsziele müssen nicht nur eine Laufzeit von einem Jahr haben, das vielleicht auch dazu. Ich finde, Qualitätsziele dürfen auch länger laufen, weil ich habe das Gefühl, das ist manchmal etwas missverständlich, dass man denkt, man muss jedes Jahr Management Review zu jedem Rezertifizierungs- oder Überwachungsaudit neue Qualitätsziele haben. Nein, die dürfen auch mal länger dauern. Es gibt auch Ziele, die man nicht in einem Jahr abgeschlossen hat und man darf die auch nochmal wieder auflegen. Das steht ja nirgendwo, dass es verboten ist und man kann auch mal Ziele verfehlen und korrigieren und in anderer Art verfolgen, wenn man merkt, etwas hat sich geändert im Kontext, etwas klappt nicht mehr. Und wie du so schön gesagt hast, das Ganze muss ja im Kontext mit der Qualitätspolitik sein. Das heißt, dass ich auch gucke, was sind denn zum Beispiel, ich habe in meiner Q-Politik das Thema Nachhaltigkeit mit drin. Dann wäre es schon schön, wenn das auch in meinen Zielen so auftaucht. Und für mich sind KPIs an der Stelle keine Ziele, sondern diese Ziele sind halt ein bisschen Ebene oben drüber. KPIs sind halt Input dafür.
Ja.
Und ein Ziel kann auch durchaus sein, ein gewisses KPI zu erreichen in einem Jahr auch mal.
Genau.
Das ist halt auch möglich. Das ist nämlich, ich meine, der Name Ziel sagt es ja schon, es ist das, wo ich hin will. Ja. Und wo ich dann landen kann mit meinem KPI zu einer bestimmten Stelle oder so. Deswegen bin ich da eigentlich voll dabei. Wir machen auch Qualitätsziele entsprechend, dass wir die langfristig machen. Auch für die größeren Projekte, die vielleicht anstehen, für die Ideen, die man verwirklichen möchte. Und die KPIs, das ist dann eher auf der Prozessebene dann das. Die können natürlich ihre eigenen Ziele für den Prozess haben, aber beim Thema Qualitätsziele bin ich eher so gesamtunternehmenstechnisch unterwegs.
Wo ich einen Trigger mit habe, ist sowohl bei KPIs als auch bei Zielen sauber dokumentieren, was ich erreichen will, was ich messen will, wann ich es messen will und wie ich es messen will. Also, wir erfassen einmal jährlich oder quartalsweise, lassen wir uns aus dem ERP-System die Reklamation dieser Produkte ausleiten. Diese Zahlen vergleichen wir mit. Also wo ich hin will ist, in der Regel, in der gelebten Praxis, sind wir mal ehrlich, je nachdem, welche Unternehmen du hast, guckst du dir so ein KPI oder so ein Zielding nicht einmal am Tag an, sondern du machst das einmal im Jahr, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr. Und wenn du auf diese Liste drauf guckst und hast deine KPI-Übersicht vor dir oder hast deine Zielübersicht vor dir, dann musst du noch wissen, was du dir da überlegt hast, wie du dir das gedacht hast und wo die Quellen hin sind oder wo die Quellen da sind, wofür du dir das überlegt hast, dass du die Informationen rausziehst. Weil wenn du schön im Kickoff-Meeting sagst, ja, das Ziel wollen wir erreichen und das Ziel wollen wir erreichen und da wollen wir hin und den KPI und dann hast du nicht gesehen. Und im Dezember oder im Jahr da drauf guckst du dir das an und sagst, boah, wo sind wir denn jetzt? Ich raff mir's mal zusammen. Und du dann überlegst, boah, wie wollten wir das denn messen? Wie hatten wir uns das denn überlegt? Wie war das denn? Also mir ist wichtig, dass zu jedem KPI und zu jedem Ziel ganz eindeutig die Methode beschrieben wird, wie ich es erreichen will, wie ich es messe, wo die Datenquelle ist und natürlich so die Klassiker, wer dafür verantwortlich ist, wann es geschlossen werden soll, um hinten näher noch ein Ergebnis zu treffen, passed or fail, sprich erreicht oder nicht erreicht. Auch das gehört dazu, dass ich mir das am Ende dann mal angucke. Aber die Methode ist für mich ein super wichtiger Indikator.
Ja, weil du sonst deine Ziele halt auch gar nicht richtig nachvollziehen kannst oder tracken kannst, weil du musst dir den Input dafür holen und du musst es auch auswerten können, weil du musst am Ende ja auch sagen, habe ich es erreicht oder nicht. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo ich ja eben auch gesagt habe, smarte Ziele. Wahrscheinlich ist es für sehr viele Leute, die den Podcast hören, schon ein sehr bekanntes Konzept der smarten Ziele. Aber für die, die es vielleicht noch nicht kennen, auf jeden Fall mal googeln. Im Endeffekt heißt das, Ziele müssen spezifisch sein. Das heißt, ich kann nicht sagen, wir wollen besser werden, sondern ich möchte da besser werden. Ich möchte, was weiß ich, weniger Kundenbeschwerden haben. Das Ganze muss messbar sein. Das heißt, weniger reicht nicht an der Stelle, sondern, sagen wir, 10%, 20% mehr oder weniger. Das Ganze muss, das ist im Englischen eigentlich achievable. Ich habe gesehen, im Deutschen ist es oft attraktiv oder akzeptiert übersetzt. Aber im Endeffekt heißt es ja auch erreichbar so ein bisschen, dass du natürlich ein Ziel haben musst, woran die Mitarbeiter auch glauben können, was motivierend ist, was auch zu schaffen ist. Ja. Das ist nämlich das Nächste, das realistisch, das R, dass du sagst, das muss nicht nur herausfordernd sein, sondern auch erreichbar, weil es bringt nichts, wenn du sagst, wir wollen jetzt null Fehler für irgendwas für immer haben, weil das ist ja nicht zu erreichen. Null Fehler sobald Menschen und selbst Maschinen, sage ich mal, mit im Betrieb sind, kannst du nicht null Fehler haben. Das gibt in der Regel keinen Prozess her. Und das kann dann durchaus dein Ziel sein, aber es entspricht nicht der Realität, sondern du sagst, ich will 2% weniger Fehlerquote im nächsten Quartal. Und damit sind wir dann beim letzten Punkt, bei dem T, beim Terminiert. Sag, genau, wo, bis wann du das machen willst. Also du musst ein zeitliches Ziel haben. Also du sagst, wir reduzieren unsere Lieferverzögerungen um 15% bis zum Tag X. Und dann hast du halt eine Mischung. Und ich finde, auch wenn es ein komplett simples Konzept ist eigentlich, diese smarte Ziele, ist es doch ganz schön, weil es einfach so die Relevanz zeigt von den wichtigen Punkten. Weil wenn du dich da an dieses simple Schema hältst, dann kommst du auch mit ordentlichen Zielen um die Ecke und du kannst einfach hinterfragen, sind diese Punkte in meinem Ziel mit drin? Und dann hast du genau das, was du gesagt hast, in der Regel schon ein bisschen abgehakt. Das Einzige, wo du noch richtig Gedanken machen musst und noch ein bisschen Hirnschmalz investieren musst, ist die Methode, dahin zu kommen. Also ist ähnlich wie beim Risikomanagement, wie viel Aufwand muss ich treiben und wie mache ich das Ganze für mich auch greifbar, messbar, so dass ich es halt auch im Unternehmen kommunizieren kann. Weil am Ende musst du ja auch das anderen mitteilen und die müssen das verstehen. Weil es reicht nicht nur, diese Ziele zu sammeln. Ich sehe, du willst was sagen. Ein Satz, dann lasse ich dich. Ja, ja. Du musst ja nicht nur diese Sachen sammeln, du musst ja auch was damit anfangen. Weil es gibt genug Leute, die sammeln in ihrem QM-System jede Menge Infos auf schicken Dashboards und alles, aber du musst damit auch was anfangen. Und du musst auch die Ergebnisse davon und die Learnings kommunizieren. Also weil da fällt ja was raus, entweder gut oder schlecht. Und das musst du halt auch kommunizieren an die Leute im Unternehmen, dass sie wissen, da ist Verbesserungspotenzial oder auch gerne mal, da war was richtig geil. Also man darf ja auch mal loben.
Ja, und dafür brauchst du, ich reite drauf rum, dafür brauchst du die Methode. Weil wenn du das nicht sauber definiert hast, kriegst du die Idee in dein Mindset oder das ganze Mindset hinter dem KPI und in den Ziele-Themen nicht ins Unternehmen rein. Und Fall aus der Praxis, übernimmst ein Mandat von einem Kunden, weil der Mitarbeiter ausgefallen ist, ja, bist an dem Thema KPIs und sagst, wie habt ihr die denn gemessen? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das hat Günther gemacht, Günther ist aber jetzt nicht mehr da. Wie der Günther das gemacht hat, keine Ahnung. Der hat immer schöne Ziele gehabt, also es hat immer gut funktioniert. Sondern fängst du nämlich an und suchst, wo kriege ich Reklamationsquoten her? Wen frage ich wegen Mitarbeitern? Wo kriege ich die Zahl her? Was könnte er damit gemeint haben, was er da jetzt für ein Ziel aufgeschrieben hat? Ja, also das nochmal, Beschreibung des Zieles nochmal wichtig. Und du musst das transparent haben und du musst das im Unternehmen reinstreuen, sonst funktioniert das ganze System nicht.
Ja, und da muss man sich einfach im Vorhinein ein bisschen Gedanken machen, wie man das angehen will, weil wenn du dann so kurz vor knapp sagst, oh, wir hatten da ja einen Termin für unsere Ziele, mal schnell zusammensammeln, hast du nur unnötig Stress. Ja. Deswegen bestenfalls vorher festlegen, welche Werkzeuge und gleich damit auch, was für Ressourcen und Leute brauche ich dafür, weil Ziele zu erreichen, braucht ja auch ein bisschen Ressourcen. Das muss ich auch in meine Planung mit reinnehmen. Das kostet in der Regel auch ein bisschen Geld, weil irgendjemand muss das ja überwachen, wenn ich kein automatisiertes System habe, was natürlich wesentlich schöner ist. Und ich muss da ein bisschen Planung machen und da dann halt auch die Werkzeuge gleich. Also, dass man nicht erst kurz vor knapp überlegt, hey, wie kriege ich eigentlich jetzt meinen Ausschuss? Habe ich den abgewogen mal immer? Habe ich das irgendwo eingetragen? Genau. Weiß ich, wie viel ich eigentlich weggeschmissen habe? Wie viel Geld das gekostet hat?
Haben wir Ausschuss über Gewicht oder über Stückzahl gemacht und so weiter und so fort? Und dann gehen die Diskussionen ja los. Und dann sitzt du Freitagnachmittags da, machst deinen Outlook-Kalender auf und siehst, boah, scheiße, Montag ist ja Managementbesprechung, da wollten die KPIs durchgehen, dann gucke ich mal schnell, dass ich irgendwas zusammenraffe. Also, wie gesagt, Methode, 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 ganz wichtig.
Genau, weil wir wollen nicht kurz vor knapp noch ein Deep Dive in die Abfalltonne haben. Das wäre zu vermeiden, wünschenswerterweise. Ja, ansonsten bin ich auch der Meinung, man muss aus dem Thema Qualitätsziele keine Hexerei machen. Also es ist auch nicht notwendig, sich zwanghaft möglichst viele Ziele zu setzen, weil man glaubt, man braucht es für die nächste Begutachtung oder für das nächste Audit. Man sollte Ziele haben, die hat man aber meistens im Unternehmen sowieso. Und wenn man das schön aufgezogen hat, seine Prozesse, dann weiß man ja auch, wo man gut ist, wo man schlecht ist. Und wo man schlecht ist, da kann man sich Ziele setzen. Und da kann man, und wenn das nur ist, zu gucken, wo kommt es her, dass ich dort schlecht bin. Das muss noch nicht mal heißen, dass ich das direkt schon weiß, warum das ist. Aber einfach Sachen, die einen im Alltag betreffen. Also es braucht keine 300 Ziele.
Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Und Prozesse kommen wir ja auch nachher noch zu in einer der nächsten Podcasts. Ich muss auch nicht für jeden Prozess ein KPI dahinterlegen. Auch das nicht. Also da geht mit Wirksamkeit auch über andere Mittel. Aber da kommen wir dann zum anderen Thema. Was wir noch übrig haben im 6er Kapitel ist 6.3. Da geht es um Änderungen, die das Qualitätsmanagementsystem betreffen. Und da sind dann auch so viele, wo sich dann immer Gedanken machen, boah, lass doch erstmal irgendwie irgendwas machen und dann gucken wir mal. Und ich bin ein Freund davon, Änderungen zu planen. Wir wollen was tun. Was wollen wir tun? Macht es Sinn, was wir da tun wollen? Also vermeiden wir mal blinden Aktionismus und machen uns am Anfang mal in aller Ruhe Gedanken, was überhaupt der Grund ist, wie wir es machen wollen, was wir tun wollen, um dann koordiniert, normmäßig würde ich sagen, dokumentiert, in eine vernünftige Änderung reinzugehen. Einfach eine vernünftige Planung.
Ja, und das ist wirklich, denke ich, der Hauptpunkt, dass du sagst, macht das Sinn, was wir hier machen wollen? Ist das sinnvoll? Und dann reite ich gerade wie eben nochmal auf dem Ressourcenthema rum, dass ich sage, in Verbindung dessen haben wir genug Leute, Geld und Zeit dafür, um das zu machen tatsächlich. Weil das darf man nicht vergessen, Veränderungen kosten Geld. Und ich sehe das momentan viel im KI-Bereich zum Beispiel, dass versucht wird, ganz viel mit KI zu machen, aber man hinterfragen muss, ist es an der Stelle tatsächlich sinnvoll? Nutze ich es nur um des Nutzens willens oder bringt es mir an der Stelle tatsächlich eine Verbesserung? Und so ist es mit jeder Änderung auch. Ich muss einen Vorteil davon sehen. Da sind wir auch schon wieder beim ersten Teil, Stichwort Risiken und Chancen. Das gibt mir nämlich die Antwort darauf, ob das eine sinnvolle Änderung ist.
Ja, und da ist, ich glaube, dass wenn wir bei dem 6-3er sind bei Planung von Änderungen, ich glaube, das plakativste Beispiel, was man da bringen kann, ist, ich steige von einem Papier-Management-System auf ein digitales Management-System um. Das heißt, ich implementiere eine Management-Software. Wenn das keine Planung von Änderungen, die das QM-System betreffen, ist, dann weiß ich es nicht. Also das ist so, aber auch so das Plakativste, wo man es halt auch dran ausmachen kann. Ich kann nicht einfach als QMB in meinem Kämmerlein gucken, dass ich irgendwann mal eine Unterschrift von meiner Geschäftsleitung kriege für die Anschaffung von irgendeiner Software as a Service und dann mal einfach loslegen, sondern ich muss das besprechen. Ich muss mit Teams reinholen. Ich muss mir überlegen, welche Software nehme ich, was nehme ich, was hat das für einen Impact auf mein Unternehmen? Habe ich Ausfallzeiten? Wie kopiere ich oder wie übernehme ich dokumentierte Informationen von dem alten System in das neue System? Wann mache ich ein Release von dem neuen System? Habe ich Testbetrieb? Habe ich Produktivbetrieb? Bin ich 13485? Kurzsprung weiter? Müsste ich es noch validieren? Also Spielereien. Also auf gut Deutsch, das muss geplant werden, solche Themen. Einführung neues ERP-System. Einführung, Warenwirtschaft, also alles diese Dinge, die wirklich grundlegende und fundamentale Änderungen haben. Umzug, auch das, auch ein Umzug sollte man QM-technisch und im Kontext der 9001 betrachten. Was hat das denn für Auswirkungen auf mein Unternehmen? Produktion, andere Lagerbedingungen, habe ich auf einmal Oberlichter und die Sonne knallt drauf, muss ich mir über, habe ich Lagerbedingungen, habe ich Produkte, die reinlagern, kann ich die Hallen nutzen, habe ich Zugänglichkeiten, also alles das, brauche ich ESD-Boden, ja, nein, also das sind alles Änderungen, die ich planen muss und die ich nicht einfach tun kann, also aus dem Grünen hinaus, und einfach, weil ich sage, hey, mach mal, und da kommt auch wieder 6.1, was du gerade gesagt hast, das schiebe ich mir ins Risikomanagement rein. Das ist ein super tolles Tool, das Risikomanagement, einen risikobasierten Ansatz zu wählen bei, was kann denn passieren, wenn ich umziehe? Was kann denn passieren, wenn ich eine neue QM-Software einführe? Oder wenn ich auf einmal mein ERP-System wechsle? Import, Export von Daten, passen die Artikelnummern? Oder habe ich beim XLM-Import, Export irgendwann mal eine Zeile verschoben und plötzlich ist jede Artikelnummer genau um ein, zwei Datensätze verschoben zu der Artikelbeschreibung? Alles schon da gewesen. Und das sind halt einfach Dinge, Planung.
Ja, und du hast eben schon ein bisschen angesprochen, es kommt ja wirklich darauf an, welchen Umfang das Ganze hat, weil das ist auch wieder das Schöne am risikobasierten Ansatz. Ich kann bewerten, ob eine Änderung wirklich relevant ist und einen Impact hat, das heißt auf mein System, auf meine Prozesse. Also wenn ich zum Beispiel einen IT-Systemwechsel mache oder Abläufe in meinen Prozessen ändere, die sich auf andere Prozesse auswirken, dann hat das natürlich ein höheres Risiko, als wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich, das QMB-Büro in grün zu streichen.
Ja.
Das wäre jetzt nicht so die klassische Änderung, die mit einem hohen Risiko verbunden ist, es sei denn, der QMB hasst grün. Ansonsten
sei denn, der Maler braucht 4 Wochen und es gibt kein Ausweichbüro, wo der QMB für 4 Wochen nicht arbeiten kann. Also
genau.
Also ziehen wir es mal an den Haaren herbei. Also ist der QMB pfiffig, beziehungsweise Homeoffice-Möglichkeit, da gibt es Alternativbüros, dann kannst du auch mal 4 Wochen eine Renovierung vom QMB-Büro machen.
Aber ja. Also kann man sicherlich auch abschätzen, erfordert aber nicht unbedingt eine massive Änderungsdokumentation fürs QM-System.
Nein.
Ja. Weil auch hier muss man gucken, dass man ein bisschen auf dem Boden bleibt und abschätzt, was muss ich denn machen, was ist sinnvoll, was zu beachten. Das ist eigentlich den Schritt zurück machen und mal gucken, was tue ich hier eigentlich, wie wir gerade gesagt haben. Und es muss ja nicht wie im regulierten Bereich sein, wo man ein krasses Change-Management hat, wo ich jedes Update einer Software neu validieren muss, weil ich halt Pharmazeutika produziere und keine Fehlertoleranz habe an der Stelle. Oder Medizinprodukte mache. Und da sind wir hier in der 9001 gar nicht so streng.
Gott sei Dank.
Also ich muss mir hier vielleicht angucken, ich schaffe was Neues an, aber ich muss nicht sagen, hey, bei jedem kleinen Update, was nicht massive Funktionen hat oder so, das ist sowieso so ein Klassiker. Funktionsupdate gegen Qualitätsupdates. Kann man immer schön abschätzen. Ne? Ändert sich massiv was oder sind das Kleinigkeiten?
Ja, also ich glaube, wovon wir hier reden bei Planung von Änderungen, heißt nicht Passierschein A38, sondern hier Planung von Änderungen bedeutet, schreib's mal irgendwo auf, habe es geplant und wenn es ein E-Mail-Ping-Pong ist, wenn es eine To-Do-Liste ist, wenn es ein Planner irgendwas ist, die abhackst, weil irgendwas, schaffe transparent, mach dir klar, was du gemacht hast und jetzt spricht die Norm an 6.3 jetzt nicht wirklich von, schaffe dokumentierte Informationen über den ganzen Kram ab. Ich würde aber ganz, ganz dringend dazu raten, weil es gibt ja irgendeinen Grund, warum du diese Änderung haben willst und es gibt vielleicht auch einen Grund, warum du diese Änderung ablehnst, obwohl du es beantragt hast. Und es wäre sehr töricht, diese Sache nicht irgendwo zu dokumentieren, weil wenn in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr jemand mit der gleichen Idee einer Änderung zu dir kommt und du hast sie vor einem halben Jahr abgelehnt, warum hast du sie denn abgelehnt? Weißt du das noch? Also für mich ist immer wichtig, schreib mir das ganze Ding auf, legst eine Schublade, speicherst in deinem QM-System ab, in deinem digitalen.
In der virtuellen Schublade.
Und hab es so präsent, dass du darauf zugreifen kannst. Verrenn dich aber nicht in Formalitäten und irgendwelchen Formularkriegen, sondern schreib es einfach auf, dokumentier es halt einfach.
Du hast da auch was sehr Gutes gerade gesagt, nämlich nicht nur, oft. Ich meine, wir reden hier manchmal Quatsch, aber manchmal auch sinnvolle Sachen. Aber was ich sehr wichtig finde, nicht nur aufschreiben, warum man etwas macht, sondern auch, warum man etwas nicht macht. Das hast du nämlich gerade schön mit eingebaut, weil ich muss auch mal wissen, warum habe ich etwas nicht gemacht, damit ich 3 Jahre später, wenn wieder jemand wirklich mit der Idee kommt, irgendwas Teures zu kaufen, sage, was waren denn damals die Gründe, die dagegen gesprochen haben und sind die immer noch aktuell? Hat sich mein Kontext geändert und sehe ich das vielleicht anders? Und es wird auch immer mal wieder findige Auditoren geben, die solche Änderungen hinterfragen und sagen, warum habt ihr das denn gemacht? Was versprecht ihr euch denn davon? Und dann ist es auch schön, wenn man das einfach rausziehen kann und nicht erst losziehen muss, suchen muss, sich das überlegen muss, wer war daran beteiligt. Apropos, wer war daran beteiligt, ist genau wie bei den Zielen, ich muss mir auch überlegen, wer macht's? Also, wer ist zuständig und wer kümmert sich? Ne? Das gehört auch zu einer guten Planung dazu, einfach, dass ich weiß, wer ist denn hier eigentlich, der den Hut auf hat, wer ist Ansprechpartner, wer ist verantwortlich und wer kümmert sich darum. Das macht die Sache deutlich einfacher, auch in der Kommunikation.
Aber auch das, wir haben das ja eben, ich habe das ja eben schon im 1.3er, im 6.1er gesagt, auch das mit Ziele, ja, nicht so ganz, aber der 6.3er wieder komplett, plane mal Änderung, ist doch theoretisch wieder was jeder Unternehmer als ureigenstes Ding für sich selbst hat. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, jetzt, das ist aber komplett weg von meinem Tagesbusiness und von meinem Tagesgeschäft, was da die Norm will. Das habe ich. Jeder Unternehmer sollte sich doch über solche Dinge Gedanken machen. Also ich kenne viele Unternehmer, ich bin selber, natürlich plane ich meine Änderungen auch und mache mir darüber Gedanken. Über den Dokumentationsgrad, ja, haben wir auch gerade drüber gesprochen, aber ich mache doch nichts Unüberlegtes und ich schieße doch nicht ins Blaue rein und mache erstmal und guck, was dann hinten rumfällt, sondern ich plane doch, wenn ich Dinge vorhabe, sage ich, boah, wir wollen in einem Vierteljahr umziehen, was kann denn passieren? Oh, wir bräuchten eine neue Software, was kann denn passieren? Also das plane ich, oder? Das hat nichts, das ist für mich jetzt kein Exot in der Norm, dass ich sage, ist weg von der Realität.
Ja, also ich denke auch, es ist eine relativ natürliche Sache, die viele halt schon machen und hier an der Stelle halt nur eine Erinnerung, das Ganze noch ein bisschen strategischer anzugehen, weil als Unternehmer, der zum Beispiel eine neue Maschine anschafft, will ich gute Gründe haben, warum ich plötzlich ein 6-stelliges rotes Minus auf meinem Konto habe, weil ich halt irgendeine neue Presse gekauft habe oder irgendein Förderband, was auch immer, oder sei das auch im Medizinproduktebereich, irgendwelche Reinraumanlagen etc. Und ich brauche ja gute Gründe, um diese Investitionen zu tätigen. Das heißt, ich muss mir wirklich vorher genau überlegen, was sind meine Anforderungen, was will ich damit erreichen, weil niemand gibt sowas gern zum Spaß aus, weil niemand will am Ende eine Investitionsruine haben. Insofern ist das auch ureigenes Interesse von allen, die unternehmerisch erfolgreich sein wollen.
Genau. In Kombination mit Risikomanagement. Wir kommen immer wieder aufs Risikomanagement obendrauf. Anschaffung neuer Maschinen, gucke ich mir an, wie läuft das Produkt auf der alten Maschine, wie hoch ist die Zahl, wie viel werde ich davon noch verkaufen können, was kostet die neue Maschine, Abschreibung etc. pp., was kann ich vielleicht durch die alte noch kriegen, was ist mein Unternehmensrisiko, was ist mein Risikoappetit, was bin ich bereit, gehe ich ins Risiko rein, bin ich konservativ. Das sind alles Themen, die ich mir gemeinsam angucke. Aber alles Änderungen, die ich plane.
Ja, und wie gesagt, man hat es meistens eh schon automatisch drin. Ich muss mir überlegen, was kann besser, was kann schlechter werden. Und ich mache jetzt auch nochmal den Punkt Risikomanagement.
Ja. Sehr schön.
Irgendwann brauchen wir mal so einen Counter für Risikomanagement oder so, ja.
Ja. Wir sind beim Sechser durch. Doch so einfach. Ja. Waren doch nur drei Unterpunkte. Ich würde sagen, nächster Podcast gucken wir uns den Siebener an. Beim Siebener könnte ich mir gut vorstellen, beim Siebener geht es um Unterstützungsprozesse, geht es mit Ressourcen los, messtechnische Rückverfolgbarkeit, geht um Kompetenzen, Bewusstsein, Kommunikation. Das glaube ich fast, das gibt eine Doppelfolge, das werden wir in einer nicht durchdrücken können, so wie ich es kenne.
Dann haben wir noch dokumentierte Info dazwischen, ne?
Dokumentierte Informationen noch mit dabei, das alleine kann eine Folge geben. Und damit machen wir weiter. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, Michael, für die Zeit.
Ja, es war mir wie immer eine Freude.
Es war mir ein Fest.
Genau, ein Fest.
Ja. Alles klar. Dann euch allen ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Bei Fragen, Anmerkungen, schickt uns eine E-Mail, schreibt uns bei LinkedIn. Wir sind bei LinkedIn zu finden. Wir haben eine Webseite www.qm-talk.de. Das sind unsere beiden Kontaktadressen drin. Scheut euch nicht, auch wenn ihr mal eine Frage habt, euch bei uns zu melden. Wir antworten, und zwar mit einer Antwort, nicht mit einem Angebot oder einer Rechnung. Und von daher nutzt das Angebot gerne, gebt gerne Feedback. Von meiner Seite sage ich schon mal Tschüss, Grüße aus Wetzlar und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich kann das eigentlich auch nur erweitern, dass wir uns immer über Feedback freuen. Wie gesagt, auch über Fragen, wenn ihr mal eine Beurteilung von einem Qualitätsziel oder auch vielleicht eine Änderung braucht oder so, gerne melden. Wir freuen uns immer über Austausch. Und ich sage auch, bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de.